Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. 18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen. Der Streik in Frankreich weitet sich aus. Auch Pöstler und Lehrerinnen legen die Arbeit nieder. Die Präsidentschaftswahlen im Libanon sind erneut verschoben worden. Der französische Außenminister will vermitteln. Das UNO-Klimasekretariat warnt, die Treibhausgase steigen weiter an. Hauptursache ist der Autoverkehr. Der Südostasiatische Staatenbund ASEAN gibt sich zum 40. Jahrestag seiner Gründung eine neue Charta. Und die wirft einige Fragen auf. Die EU-Kommission skizziert ihre Landwirtschaftspolitik und wir analysieren sie. Und im Zusammenhang mit der Sex-Affäre beim FC Thun werden 14 Personen angezeigt. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Martin Durer und mit den Nachrichten Karin Britsch.
In Frankreich ist der Streik der Eisenbahner heute mit dem eintägigen Streik im öffentlichen Dienst zusammengefallen. Zudem setzten an verschiedenen Universitäten auch Studierende ihren Protest fort. Aus Paris Philipp Scholkmann.
Zehntausende waren heute Nachmittag an den zahlreichen Kundgebungen quer durchs Land. Die Angestellten im öffentlichen Dienst protestierten gegen geplante Stellenkürzungen und forderten höhere Löhne. Bei den begleitenden eintägigen Streiks war besonders im Erziehungswesen die Beteiligung hoch. Protestaktionen gab es aber auch bei der Polizei, der Post, in Spitälern und Störungen wurden auch im Flugbetrieb gemeldet. Parallel erreichte der große Arbeitskampf der Transportgewerkschaften um die Frührenten heute seinen 7. Tag. Die Beteiligung ist zwar seit Streikbeginn vor einer Woche von 60% auf unter 30% gesunken, aber auch heute kam es wieder zu starken Behinderungen im öffentlichen Verkehr. Manche Basisversammlungen der Transportgewerkschaften beschlossen auch heute Nachmittag den Ausstand nochmal um mindestens einen Tag zu verlängern. Gleichzeitig gibt es aber seit dem Wochenende ein konkretes Verhandlungsangebot mit der staatlichen Eisenbahngesellschaft für morgen Mittwoch. Die Gewerkschaftsspitzen haben bereits zugesagt, zum Verhandlungsbeginn zu erscheinen und die Regierung hofft, dass der Streik danach weiter abflacht. Präsident Sarkozy bekräftigte am Abend, er werde an seinem Reformkurs festhalten. Zugleich stellte er für die nächsten Tage konkrete Vorschläge in Aussicht, wie er die Kaufkraft in Frankreich stärken wolle.
Philipp Scholkmann. Der Streik betrifft auch die Abfertigung von Gütern am Schweizer Zoll in Basel-Saint-Louis, da das französische Zollpersonal die Arbeit niedergelegt hat. Nach 3 gescheiterten Anläufen ist die libanesische Präsidentenwahl zum 4. Mal verschoben worden. Und zwar auf Freitag, auf den Tag also, an dem die Amtszeit des jetzigen Präsidenten Lahoud zu Ende geht. Frankreichs Außenminister Kouchner versucht, die Wahl zu retten und drängt Regierung und Opposition, sich endlich auf einen Kandidaten zu verständigen. Aus Beirut, Irene Meyer.
Es ist eine atemlose Mission in letzter Minute und Bernard Kouchner platzt auch mal der Kragen. Er wäre diejenigen, die jetzt noch die Präsidentenwahl blockierten, vor aller Welt outen, schnaubte der französische Außenminister wütend an einer Pressekonferenz in Beirut. Die Lage ist ernst. Wenn die libanesische Regierungskoalition und die Opposition und im Hintergrund ihre ausländischen Verbündeten diese allerletzte Frist nicht nutzen und sich bis Freitag auf einen Kompromisskandidaten einigen, droht dem Land Gefahr. Gewalt und Chaos könnten ausbrechen, die Opposition eine Gegenregierung ausrufen. Armee und Sicherheitsdienste haben überall in der Hauptstadt Position bezogen, sind in höchster Alarmbereitschaft und Armeechef Sleiman hat die Soldaten aufgerufen, in jedem Fall neutral zu bleiben. Neben dem französischen Außenminister Kouchner versucht auch der Chef der Arabischen Liga, Amr Moussa, hier in Beirut die Wahl noch zu retten. Die libanesische Opposition und die Regierung werfen sich gegenseitig vor, nach dem Diktat der USA oder umgekehrt Syriens zu handeln und entsprechende Kandidaten zu portieren.
Irene Meyer. Das Klimasekretariat der UNO hat ein weiteres Mal eindringlich zum Kampf gegen die klimaschädlichen Treibhausgase aufgerufen. Der Ausstoß solcher Gase habe sich auf beunruhigende Art und Weise erhöht, sagte der Chef des Sekretariats Ivo de Boer in Bonn. Dies sei auf das fortgesetzte Wachstum in den hochindustrialisierten Staaten zurückzuführen, aber auch auf das Wachstum in den Ländern des früheren Ostblocks. Am stärksten sei der Ausstoß von Treibhausgasen im Verkehrssektor gestiegen. Im Zusammenhang mit der Sex-Affäre beim FC Thun ist gegen 14 Personen ein Strafverfahren eröffnet worden. Unter den Angeschuldigten befinden sich 6 aktuelle und 3 ehemalige Spieler des FC Thun. Alexander Sauter.
Es geht von Zungenküssen bis zum Geschlechtsverkehr. Die meisten der betroffenen Personen haben den sexuellen Kontakt mit dem zur Tatzeit 15-jährigen Mädchen zugegeben. Das teilte die Kantonspolizei Bern heute mit. Die sexuellen Handlungen sollen größtenteils im Einverständnis mit dem Mädchen stattgefunden haben. Bei den 14 Beschuldigten handelt es sich um 6 aktuelle Spieler des FC Thuns sowie 3 ehemalige Spieler. Die 5 weiteren Personen stammen aus dem Umfeld der Spieler bzw. des Mädchens, so die Polizei. Welche Spieler nun zu den Tatverdächtigen gehören, darüber schweigt die Polizei. Eine Namensliste veröffentlicht hat hingegen der FC Thun. Zwar nicht die Namen der Verdächtigten, sondern der Unschuldigen. Es sei nicht möglich, die Namen der Tatverdächtigen zu nennen, da man keine Akteneinsicht habe, so der FC Thun. Man könne aber sagen, welche Spieler nie in diesem Zusammenhang von der Polizei befragt worden seien. Die Ermittlungen der Polizei gehen nun weiter. Alle Tatverdächtigen befinden sich auf freiem Fuß.
Alexander Sauter. Für das Buch über den abtretenden Chef der Schweizer Armee, Christoph Kekais, gibt es keine Steuergelder. Das hat Bundesrat Samuel Schmid entschieden. Der Verteidigungsminister untersagte zudem, dass das Buch an Angehörige der Armee und Mitarbeitende der Bundesverwaltung verteilt wird. Zwar verdiene Kekais eine Würdigung, das Buch müsse aber privat finanziert werden. Die Armee war in die Kritik geraten, weil sie für 5'000 Kekais-Bücher 100'000 Franken zahlte und Sponsorengelder von in- und ausländischen Rüstungskonzernen annahm. Kekais selber hatte sich gegenüber Schweizer Radio DRS erstaunt gezeigt über die Kritik und gleichzeitig festgehalten, er habe stets ein Buch über die Armeereform gewollt und nicht über seine Person. In Lugano haben die Armeetage 07 begonnen, die erste Gesamtschau der Armee seit der Armeereform. Bis am Sonntag können verschiedene Ausstellungen besichtigt werden, dazu gibt es Vorführungen. So stehen etwa Flugshows der Patrouille Suisse über dem Luganersee auf dem Programm, sowie Defilés mit historischen und aktuellen Militärfahrzeugen. In der Schweiz besteht im Bereich der Kinderrechte noch Handlungsbedarf. Das hat die Organisation Kinderlobby Schweiz am heutigen Tag der Kinderrechte in Bern festgehalten. Die Kinderrechte seien in der Schweiz zwar ratifiziert, jedoch seien sie noch lange nicht auf allen Ebenen bekannt bzw. eingeführt und umgesetzt. So würden etwa noch immer 9 von 10 Kindern bei einer Scheidung ihrer Eltern nicht angehört. Dies, obwohl sie das Recht dazu hätten. Im Kanton Zürich wird mit gefährlichen Straftätern professionell umgegangen. Zu diesem Schluss kommt ein Bericht, der in Auftrag gegeben worden war, nachdem ein Sexualtäter im Hafturlaub in Zürich rückfällig wurde. Der Mann hatte mehrmals versucht, Callgirls sexuell zu nötigen. Im Bericht wird nun unter anderem kritisiert, dass der Mann in keine Therapie eingebunden war. Generell seien die Abläufe im Strafvollzug aber gut. Bei der Umsetzung hapere es allerdings teilweise. Die Forderung der SVP, der Justizdirektor persönlich solle über Hafturlaube entscheiden, halten die Experten nicht für sinnvoll. In Basel hat die Regierung in Sachen Regio-S-Bahn einen Richtungsentscheid gefällt. Sie möchte, dass der geplante Tunnel zwischen dem Hauptbahnhof und dem Badischen Bahnhof auf direktem Weg unter der Innenstadt verläuft. Das Herzstück der Regio-S-Bahn soll nun vertieft geplant werden. Es handelt sich um einen 4,5 Kilometer langen Tunnel, der gemäß den aktuellsten Zahlen rund 1,2 Milliarden Franken kosten dürfte. Mit ihrem Entscheid lässt sich die Basler Regierung die Türe offen für weitere S-Bahn-Verbindungen, zum Beispiel zum Flughafen Euro Airport.
Gewerkschaftsbosse und Regierung wollen verhandeln, aber wer bringt die Basis auf Kurs? Frankreichs Streik weitet sich aus. Es geht auch anders. Die Stammzellenforschung glaubt, ohne menschliche Embryonen auszukommen. Wir wollen gut sein, aber wir bestimmen, was gut ist. In der neuen Charta der ASEAN-Staaten stehen lauter hehre Vorsätze. Was sind sie wert? Agrarpolitik. Die EU-Kommission hat entschieden, was man entscheiden muss. Und nicht alles weist in die gleiche Richtung. Ein Ordnungsversuch. Plötzlich sieht Hillary Clinton ihren Hauptgegner von hinten. Barack Obama hat überholt. Der König lässt wählen, aber in Jordanien wird sich deswegen nichts bewegen. Noch nicht. Und den kleinen Mandanten fehlen meist die Anwälte. Kinderrechte werden auch in der Schweiz noch sehr oft sehr klein geschrieben. Echo der Zeit. Verkehrschaos in Frankreich, das überrascht zunächst nicht. Mindestens wenn man an die großen Städte denkt, ist das eigentlich Alltag. Derzeit aber verschärft der Streik im öffentlichen Verkehr die Lage. Nur jede dritte Metro fuhr heute und nur jeder zweite Zug. Schon seit einer Woche streiken die Transportgewerkschaften für ihren traditionellen Anspruch auf Frührenten. Jetzt sind sie nicht mehr allein. Ihr Streik fiel heute zusammen mit einem großen Aktionstag der Beamtengewerkschaften für höhere Löhne. Aus Paris, Philipp Scholkmann.
Eisenbahndirektor Guillaume Pepi erklärte den streikenden Transportgewerkschaftern seine Sicht der Dinge.
Maintenant, il faut qu'il y ait des signes tangibles, concrets pour les usagers que le service reprend et à ce moment-là la négociation pourra, on va dire, s'engager sur des bases sereines.
Es brauche klare Signale, dass der Streikwille im öffentlichen Verkehr weiter zurückgehe, dann könnten auf einer guten Basis die Verhandlungen beginnen, sagte Pepi. Der Verhandlungsbeginn ist für morgen Nachmittag angesetzt. Darauf haben sich die Spitzen der verschiedenen Transportgewerkschaften bereits am Wochenende verständigt. Selbst die radikalste, die Gewerkschaft Süd, die im Prinzip jede Veränderung am bisherigen Rentensystem mit voller Pensionierung ab 50 oder 55 ablehnt, ist nun bereit, an den Tisch zu sitzen. Warum aber zieht sich der Streik trotzdem hin? Das fragt François Scherek, der Chef der gemäßigten Gewerkschaft CFDT.
AEDF. Les négociations sont ouvertes depuis vendredi. Pourquoi attendons la négociation de mercredi et commençons-nous pas à négocier dès aujourd'hui?
Bei den Elektrizitätswerken, deren Angestellte ebenfalls von den Frührenten profitieren, ist der Streik schon seit Ende letzter Woche abgeblasen und haben die dreiseitigen Verhandlungen zwischen Gewerkschaften, betroffenen Unternehmen und Regierung bereits begonnen, sagt Scherek, der schon die ganze lange Streikwoche auf Gespräche auch im Transportsektor drängt. Es soll nun direkt auf Ebene der Unternehmen Kompensationen gefunden werden, damit die Angestellten unter dem Sonderrentenregime wenigstens einen Teil ihrer bisherigen Vorteile behalten können, zum Beispiel über zusätzliche Betriebsrenten, höhere Löhne, Zuschläge für harte Arbeit. Doch Schereks gemäßigte Gewerkschaft zählt wenig im Transportwesen. Den Ton geben die ungleich mächtigere Gewerkschaft CGT und die ungleich entschlossenere Gewerkschaft Süd an. Die eine, die CGT, braucht offensichtlich mehr Zeit, um ihre Basis auf Verhandlungskurs zu bringen. Die andere, Süd, drängte darauf, dass der Streik auf alle Fälle heute noch weiterging, damit eine Art Schulterschluss gelinge mit dem separaten Aktionstag der Beamtengewerkschaften und sich der Kampf für die Frührenten so einschreibe in eine größere politische Bewegung gegen Sarkozys Reformpolitik überhaupt. Manche Beamtengewerkschaften beklagen diese Vermengung ausdrücklich, denn sie haben an ihrem eigenen, schon lange anberaumten Aktionstag heute eigene Anliegen, die bei der Bevölkerung auf mehr Verständnis stoßen als der Kampf für die Frührenten. Den Beamtengewerkschaften geht es vor allem um die Stärkung der Kaufkraft, mit anderen Worten, um höhere Löhne.
Moi, je gagne 1850 Euro après 10 ans de carrière.
Ich verdiene 1.850 Euro, klagt ein Lehrer mit 10 Jahren Berufserfahrung und 5-jährigem Hochschulstudium dem französischen Radio. Die Lust, sich voll einzusetzen, schwinde, wenn an jedem Monatsende das Bankkonto ins Minus rutsche und schon gar nichts mehr übrig bleibe, um zu sparen. Die tiefen Löhne, vielfach um oder unter 2.000 Euro, treiben nicht nur die Beamten um. Das ist seit langem eine Hauptsorge in Frankreich, die sozialen Konflikte stets aufs Neue schürt. Und an dieser Front, am versprochenen Einsatz für mehr Kaufkraft, wird sich Sarkozy vor allem bewähren müssen, wenn er auf Dauer als Reformer bestehen will. Das freilich ist viel schwieriger als die Abschaffung einer Frührente für 500.000 Angestellte unter Sonderrentenregimen. Bei der Bahn entschied sich der radikale Teil der Basis auch heute Nachmittag, den Streik um mindestens einen Tag weiterzuführen. Doch die Regierung ist auf derselben Linie wie Bahndirektor Pepi. Sie zählt darauf, dass der Streik im Transportwesen bis morgen Nachmittag gleichwohl weiter abflacht. Dann wäre auch sie bereit, an den dreiseitigen Verhandlungen teilzunehmen.
Stammzellen sind eine Art therapeutische Hoffnungsträger. Patienten mit Alzheimer, Diabetes oder einem Herzinfarkt sollen dereinst mit ihnen behandelt werden. Aber was Hoffnung machte, war bisher auch Anlass zur Sorge. Es gab vor allem ethische Bedenken. Denn die vielversprechende Quelle von Stammzellen sind menschliche Embryonen. Nun ist es Forschern aus den USA und Japan offenbar gelungen, Stammzellen zu gewinnen, die ethisch unbedenklich sind. Wissenschaftsredaktorin Odette Frey.
Die neuen Stammzellen sind so vielseitig wie die Stammzellen von Embryonen. Aus ihnen lässt sich jedes Gewebe des menschlichen Körpers herstellen. Doch für die neuen Stammzellen wurde kein einziger Embryo vernichtet. Den Wissenschaftlern ist es nämlich gelungen, ganz gewöhnliche Hautzellen in Stammzellen zu verwandeln. Yves Barth, Stammzellforscher an der Universität Basel, ist begeistert.
Ich würde diese Arbeiten als Durchbruch bezeichnen. Die allermeisten, ich inklusive, dachten, dass es sehr viel komplizierter wäre und viel länger dauern würde.
Gelungen ist der Durchbruch dank eines genetischen Tricks. 4 Gene haben die Wissenschaftler in das Innere der Hautzellen eingeschleust, also in ihre Zellkerne, wo sich das Erbgut befindet. Yves Barth sagt, es sei überraschend,
dass nur 4 Gene ausreichen, um meinen Kern offenbar vollkommen zu reprogrammieren.
Reprogrammieren bedeutet hier, dass die Uhr der Zellen zurückgedreht wird. Man könnte sagen, die Zellen vergessen, dass sie eigentlich erwachsene Hautzellen sind und verhalten sich wieder so wie die unreifen Zellen eines Embryos. Die Möglichkeit, dass die Medizin eines Tages maßgeschneiderte Zelltherapien für Patienten anbieten kann, rückt damit ein Stück näher. Auch Ethiker beurteilen die neuen Stammzellen als großen Schritt vorwärts, denn die Zellen sind eine Alternative zum umstrittenen therapeutischen Klonen. Eine Methode, bei der Embryonen zerstört werden und die außerdem für das Kopieren von Menschen missbraucht werden könnte. Christoph Frehmann-Sutter, Präsident der Nationalen Ethikkommission für Humanmedizin, sagt:
Die Hauptbedenken, die mit dem therapeutischen Klonen verbunden waren, die sind jetzt hier nicht mehr da.
Außerdem würden für die neuen Zellen keine menschlichen Eizellen mehr benötigt.
Die Bedenken, dass Frauen ausgebeutet werden als Eizellenspenderinnen, fallen auch weg.
Die vielen Vorteile der neuen Stammzellen haben bereits renommierte Forscher wie etwa Jan Willmuth zum Umdenken bewegt. Willmuth ist der geistige Vater von Klonschaf Dolly und ein wichtiger Pionier der Klontechnik. Bis anhin hat er aufs therapeutische Klonen gesetzt, um Stammzellen zu gewinnen. Jetzt will er umsteigen und Stammzellen ebenfalls aus Hautzellen gewinnen. Doch welche Methode am Ende das Rennen in der Stammzellforschung machen wird, das ist noch offen. Denn auch die umstrittene Klontechnik macht große Fortschritte. Gerade erst letzte Woche berichteten Forscher, dass bei Affen das therapeutische Klonen zum ersten Mal geglückt sei. Noch brauchen die Wissenschaftler beide Methoden, um sowohl das medizinische Potenzial der Stammzellen als auch ihre Risiken zu erforschen.
Das war ein Bericht von Odette Frey. Menschenrechte und Demokratie, das sind Grundwerte der westlichen Welt. Jetzt sollen sie auch im Osten mehr Gewicht bekommen. Der südostasiatische Staatenbund ASEAN hat heute in Singapur eine Charta unterzeichnet, die Rechtsstaatlichkeit, gute Regierungsführung und Demokratie betont. Indonesiens Staatschef Susilo Bambang Yudhoyono sprach von einer Grundlage für die neuen Herausforderungen und Chancen. Was meint er damit? Das fragte ich Fernost-Korrespondent Peter Achten.
Er hat damit gemeint, dass in Zukunft auch auf der globalen Bühne eine solche Charta sehr wichtig ist. Nun ist aber eben in Südostasien Menschenrechte ein Prinzip, aber andere Dinge sind sehr viel wichtiger, zum Beispiel Harmonie anstatt Konfrontation und nationale Disziplin und Wirtschaftswachstum ist wichtiger als Menschenrechte und persönliche Freiheit. So in diesem Rahmen muss man diese Charta und das, was der indonesische Präsident heute gesagt hat, einordnen.
Das heißt, damit ist ja eigentlich dann gar nicht so wahnsinnig viel gewonnen, wie man sich vorstellt, wenn man von hehren Prinzipien wie Menschenrechte, gute Regierungsführung und Demokratie hört.
Nun, diese Charta ist ja nur eine Absichtserklärung. In der Charta sind auch keine Sanktionen festgeschrieben. Und deshalb war eben diese Charta für alle Staaten zum Unterschreiben. Alle haben unterschrieben. Die müssen jetzt noch ratifiziert werden vor den Parlamenten. Aber so ein Staat wie zum Beispiel Vietnam mit einer kommunistischen Einheitspartei konnte unterschreiben, genauso gut wie Burma oder ein relativ demokratischer Staat wie Indonesien. Oder auch die Philippinen.
Aber die Philippinen, das Stichwort ist gegeben. Die Präsidentin der Philippinen, Gloria Arroyo, hat ja gesagt, dass sie die Charta vielleicht nicht ratifiziere, wenn Burma sich nicht Richtung Demokratie, Richtung Menschenrechte und Rechtsstaat bewege. Damit mischt sie sich doch eben doch wieder ein.
Ja, die philippinische Präsidentin hat sich sehr weit nach ASEAN-Verhältnissen aus dem Fenster herausgelehnt, denn der ASEAN-Konvent ist eigentlich Harmonie, wie gesagt, und Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates ist das wichtigste Prinzip in ASEAN. Und hier eben die Charta und diese Nicht-Einmischung, das beißt sich dann doch. Und wie die philippinische Präsidentin eben jetzt, die war relativ mutig. Aber ich denke, am Schluss werden sich alle einig sein, nicht Einmischung, das ist der kleinste gemeinsame Nenner.
Aber im Falle Burmas hat sich doch auch die ASEAN selbst offiziell ganz unerwartet scharf geäußert. Bedeutet das nicht, dass hier die Standards neu definiert werden?
Sie hat sich am Anfang sehr, sehr scharf geäußert. Alle waren erstaunt, aber dann in der Realität sieht es dann wieder anders aus, aus einem ganz einfachen Grund, weil sehr viele wirtschaftliche Interessen hier verflochten sind. Nehmen Sie zum Beispiel Thailand. Thailand hängt zu 20% von der elektrischen Energie, vom burmesischen Gas ab. Dann Singapur ist der größte Investor in Burma und so weiter und so fort. Also wirtschaftliche Interessen spielen eine ganz große Rolle. Und da gibt es natürlich dann einen Konflikt, beispielsweise jetzt mit dieser Charta Menschenrechte.
Man will sich gegenseitig nicht in die jeweiligen Affären einmischen. Dennoch, Einmischung gibt's, aber von ganz anderer Seite. Die USA haben gedroht, ein Freihandelsabkommen mit diesen Staaten zu suspendieren, wenn sie Burma nicht unter Druck setzen, damit das Land sich Richtung Demokratie bewege. Welche Wirkung haben solche Einmischungen?
Nun, diese Wirkungen, die sind kontraproduktiv, muss man sagen, denn die asiatischen Staaten, alle asiatischen Staaten, aber jetzt auch eben in diesem ASEAN-Verbund, die verwahren sich gegen die Einmischung von außen, insbesondere von den Vereinigten Staaten. Sie sagen, wir sind eine Familie, wir werden unsere Probleme allein lösen und wir sind imstande, diese Probleme allein zu lösen.
Das waren Auskünfte unseres Fernost-Korrespondenten Peter Achten. Weltweit steigt die Nachfrage nach Milch und Getreide. Die EU-Kommission hat heute darum erklärt, sie wolle in diesen Produktionsbereichen Einschränkungen aufheben und im Fall von Getreide den Anbau weiter fördern. Das sind erst zwei Vorschläge zur EU-Agrarpolitik. Grundsätzlich sollen Subventionen weiter gekürzt werden und der Biolandbau soll mehr Bedeutung erhalten. EU-Agrarkommissarin Fischer-Böhl sprach von einem, Zitat, Gesundheitscheck der Agrarpolitik. Thomas Oberer in Brüssel, was heißt das?
Ja, es ist wohl eine Art Schnellkonsultation beim Arzt, um eben bei dem Bild vom Gesundheitscheck zu bleiben. Dem Patienten werden ein paar Pflaster verpasst, aber eine ernsthafte Behandlung oder gar Operation ist es nicht. Man sagt dem Patienten Agrarpolitik sozusagen, er soll dann in ein paar Jahren, das heißt, wenn es um die Überarbeitung des gesamten EU-Budgets ab 2013 geht, wieder vorbeikommen. Ich denke, die EU-Kommission will für den Moment nicht zu weit gehen. Das heißt eben nur einzelne Anpassungen der letzten Agrarreform von 2003 vornehmen, um nicht schon heute den ganz, ganz großen Streit mit den Mitgliedstaaten zu riskieren.
Schauen wir uns die Vorschläge mal im Einzelnen an. Die Milchkontingentierung aufheben, Getreideanbau weiter fördern, das klingt doch eher nach konjunkturell orientierten Rezepten als nach einer echten Strukturreform.
Ja, ich denke, es ist schon eine Strukturreform, denn Quoten oder Kontingente, das sind eben nicht marktwirtschaftlich. Es sind noch Instrumente aus Zeiten der Überproduktion in den 80er Jahren, um eben damals den Preiszerfall abzumildern. Es ist ein Liberalisierungsschritt, der eben will, dass sich die Landwirte dem Markt stellen und so Produkte erzeugen, die von den Konsumentinnen und Konsumenten auch tatsächlich verlangt werden. Kommt eben dazu, dass die EU-Kommission im Moment in einer komfortablen Position ist. Die Nachfrage aus aufstrebenden Ländern wie Indien oder China steigt extrem und so bekommen die EU-Bauern jetzt im Moment gute Preise. Doch es gibt auch Kritiker in der EU, die sagen, und dass man eben aufpassen müsse, denn was passiere denn, wenn der Markt dann irgendwann mal wieder zusammenbreche? Sie verlangen deshalb flexible Quoten, das heißt Quoten, die man notfalls wieder verschärfen kann.
Die Kommission will ja auch Brachflächen weniger lang freilassen. Das heißt konkret Böden weiter auslaugen. Wo bleibt die Umwelt?
Ja, diese Gefahr, die besteht tatsächlich. Aber dessen ist sich auch die EU-Kommission durchaus bewusst, dass eben solche brachliegenden Flächen beim Getreide eine wichtige Funktion für den Arten- und Umweltschutz erfüllen. Deshalb hat EU-Agrarkommissarin Fischer-Böhl heute klargemacht, für diese Aufhebung der Anbaubeschränkungen brauche es ökologische Ausgleichsmaßnahmen. So könnten als Kompensation eben zum Beispiel neue Förderprogramme für Umweltschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft in Angriff genommen werden.
Die Landwirtschaft der EU war bisher, kann man wohl sagen, gleichbedeutend mit industrieller Landwirtschaft. Jetzt plötzlich ist von biologischem Anbau die Rede, der mehr Bedeutung gewinnen soll. Wie geht das?
Eine Möglichkeit, und das hat heute die EU-Kommission auch so vorgeschlagen, ist eben, dass man die Direktzahlung nochmal straffen will. Das heißt vor allem weniger Geld für die ganz Großen, also eben die industriellen Betriebe. dieses neu gewonnene, in Anführungsschlusszeichen, Geld möchte man dann umleiten in die sogenannte ländliche Entwicklung. Damit könnte man Projekte unterstützen, die eben ökologische, kulturelle, soziale Aspekte berücksichtigen. Denn biologische Landwirtschaft und Naturschutz, die werden von der EU-Bevölkerung durchaus gewünscht. Man will so also sozusagen sicherstellen, dass die Agrarpolitik gesellschaftlich mitgetragen wird. Doch eine solche Umschichtung der Ausgaben, die ist nicht einfach. Man muss daran denken, es geht hier ja um Riesensummen. Heute immer noch gut 40% des EU-Budgets, also fast 50 Milliarden Euro pro Jahr.
Eben, und genau dieser Riesenposten im EU-Budget ist ja wahrscheinlich das eigentliche Problem. Ist eine grundlegende Reform da überhaupt realistisch?
Ja, das ist die große Frage heute. Für die nächste Budgetperiode, wie gesagt 2013, ist eine solche Reform bereits vorgesehen. Großbritannien hat ja vor gut einem Jahr verlangt, dass man die Agrarausgaben runterfährt und dafür mehr in Zukunftsprojekte wie Forschung und Entwicklung steckt. Doch dem stehen die großen Empfänger von Agrargeldern gegenüber wie Frankreich oder Deutschland. Auch wenn der französische Präsident Sarkozy im Wahlkampf angekündigt hat, seine Reformen sollen auch die Landwirtschaft nicht ausklammern, so ist doch die Bauernlobby in Frankreich sehr stark. Und aus Deutschland gab es heute schon Kritik. Landwirtschaftsminister Seehofer will nicht, hat er gesagt, dass Deutschland als größter Beitragszahler die meisten Abstriche machen müsse. Dabei denkt er vor allem an die großen Betriebe in Ostdeutschland, die eben große Subventionen verlieren würden. Es ist also klar, das Thema Reformen im Agrarbereich ist in der EU noch lange nicht vom Tisch.
Besten Dank nach Brüssel. Das war unser Korrespondent Thomas Oberer. Und nach der EU-Landwirtschaftspolitik geht es hier weiter mit Barack Obama, der im US-Vorwahlkampf Hillary Clinton bedrängt und bereits überholt hat. Mit Jordanien, wo heute gewählt wurde. Aber was heißt hier wählen? Und mit Kinderrechten, die seit 20 Jahren festgeschrieben sind und doch oft noch bloß Papier sind. Das sind die kommenden Themen im Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS. Lange sah es gut aus für Hillary Clinton in Iowa, doch jetzt sieht eine Umfrage in diesem Bundesstaat zum ersten Mal Barack Obama vorne im Rennen um die demokratische Präsidentschaftsnomination. Man mag einwenden, Iowa sei klein und kaum bedeutend, dennoch haben die demokratischen Wähler dort ein gewichtiges Wörtchen mitzureden, weil sie ein besonderes Wahlverfahren haben und weil Iowa als erster Bundesstaat Vorwahlen abhält. Der Bericht aus Washington von Peter Vögeli.
I understand very well that people are not attacking me because I'm a woman. They're attacking me because I'm a head. And I understand.
So sprach Hillary Clinton noch vergangene Woche. Sie werde von ihren innerparteilichen Gegnern nicht angegriffen, weil sie eine Frau sei, sondern weil sie in Führung liege, sagte Clinton selbstbewusst. Und bislang stimmte ihre Aussage. Doch nun legen der Fernsehsender ABC und die Washington Post eine Umfrage vor, die zum ersten Mal Barack Obama in Iowa vorne sieht, 4 Prozentpunkte vor Hillary Clinton. Zwar führt Hillary landesweit noch immer haushoch, und nimmt man die 5 neuesten Umfragen für Iowa, liegt sie auch hier insgesamt noch immer vorne. Doch ihr Vorsprung schmilzt von Tag zu Tag. Und auch wenn Umfragen nur beschränkt aussagekräftig sind, ist der Trend klar. Es wird eng in Iowa, und Iowa ist die einzige Chance für Obama und Edwards, Hillary Clinton zu stoppen. Clinton tritt unter dem Label an, sie sei die erfahrenste und professionellste Kandidatin. Doch nach der ABC Washington Post Umfrage trauen die Befragten eher Obama als Clinton zu, den Irakkrieg zu einem guten Ende zu bringen. Und eine Mehrheit denkt, Obama verstehe die Probleme der normalen Menschen am besten. Er tritt als derjenige an, der die Hoffnung auf einen Generationswechsel verkörpert, politisch, gesellschaftlich und altersmäßig, als einer, der das Land vereine, wie es eine jugendliche Obama-Anhängerin in Iowa auf den Punkt brachte.
Obama brings our country hope and we need a big change in Washington DC right now and he can really bring our country together.
Und seine Botschaft kommt an, vor allem bei Jugendlichen. Wo er auftritt, wird er wie ein Rockstar gefeiert. Seine Kampagne in Iowa ist ausgezeichnet organisiert. Hillary Clinton aber hat bereits reagiert, bevor die neuesten Umfragezahlen publik wurden. Sie werde 100 zusätzliche Mitarbeiter in Iowa anheuern, sagte sie gestern, und es werde bis zur Vorwahl in Iowa am 3. Januar kein Tag mehr vergehen, ohne dass sie oder Bill Clinton einen Fuß auf den Boden Iowas setzten.
Peter Vögeli. In Jordanien haben heute Parlamentswahlen stattgefunden, für die internationalen Medien höchstens eine Randnotiz. Denn einerseits ist die jordanische Politik so fest in den Händen von König Abdullah und seinen Getreuen, dass Überraschungen praktisch ausgeschlossen sind. Andererseits beherrschen vor allem die Nachbarn des Königreichs die Schlagzeilen, der Irak, Libanon und Palästina. Nicht mal der König scheint sich besonders für die Wahl im eigenen Land zu interessieren. Dabei treiben viele Sorgen seine Bürger und Bürgerinnen um. Irene Meyer.
Der König macht Außenpolitik. Es gibt für den Vermittler Abdullah, als den er sich sieht, auch genug zu tun in der Region. Da ist das Desaster im Nachbarland Irak, der Libanon taumelt gegen den Abgrund und die geplante Nahostkonferenz im amerikanischen Annapolis droht zu scheitern. Der palästinensisch-israelische Konflikt sei denn auch die Priorität des Königs, sagt Mohammed Nasri, Politikwissenschaftler an der Universität von Amman und Leiter des Zentrums für strategische Studien.
It's obvious that the priority of the king is, as he states again and over again in his speeches and interviews to the press, that the Palestinian problem is the core issue.
Als enger Verbündeter der USA, als unmittelbarer Nachbar der Palästinenser und als arabischer Herrscher, der einen Friedensvertrag mit Israel hat, scheint dies eine maßgeschneiderte für den haschemitischen König in Amman zu sein. So gesehen spielen sich die Wahlen im Land auf einem Nebenschauplatz ab. Die Bürger interessiert denn auch weniger die Region und die Außenpolitik. Sie schlagen sich mit alltäglichen Problemen herum. Mit der hohen Arbeitslosigkeit, die je nach Quelle 14-30% beträgt, mit den steigenden Preisen, den tiefen Löhnen. Gerade 175 Franken beträgt der jordanische Mindestlohn. Und die Mehrheit der Jordanier wolle mehr demokratische Freiheiten, sagt Mohammed Al-Masri.
The Jordanian people are in favor of democratic system, a free election.
Der König und sein Kabinett betonen immer wieder, wie ernst es ihnen sei mit dem Reformprozess. Al-Masri, der diese Fragen an der Universität eingehend untersucht, aber sagt, das seien weitgehend leere Versprechen. Jordanien sei gefangen in einem endlosen Übergangsprozess Richtung Demokratie.
So democratic reform, I don't think that the political reform is going further in Jordan. It's like we are trapped in...
Denn die politische wolle nicht mehr Demokratie. Sie fürchte um ihre Pfründe und versuche auch den König in dieser Hinsicht zu bremsen. Außerdem fehle eine Bürgerbewegung, fehle der Druck von der Straße, sagt der Politologe in Amman.
There is no grassroots movement.
Oft wäre von der großen schweigenden Mehrheit gesprochen. Er aber, so Masri, nenne dies die vernachlässigte und ignorierte Mehrheit, die nicht wirklich Teilhabe am politischen Prozess.
It's a beautiful slogan that is used by the Jordanian establishment here. It's called the silent majority.
Bei wirklich freien Wahlen und einem anderen Wahlgesetz würden sich die Machtverhältnisse wohl ändern. Die Islamisten würden vermutlich weit mehr Sitze machen als nur die 17, die sie heute im 110-köpfigen Parlament haben. Die Islamische Aktionsfront ist die jordanische Version der Muslimbrüder und die größte Oppositionspartei im Land. Sie wirft der Regierung Stimmenkauf und Wahlmanipulation vor. Das Wahlgesetz schränkt Einfluss und Chancen der Islamisten stark ein. Es bevorteilt die Wahlkreise der Stämme und Clans in ländlichen Gebieten gegenüber den Städten, wo die Islamische Aktionsfront stark ist. Diese Stammesführer stehen dem Königshaus und seiner Regierung nahe und werden wieder gewinnen, glaubt Mohammed Al-Masri.
I think the tribal powers or at least the candidates who are based on...
Der Politologe glaubt allerdings nicht, dass die Islamisten in Jordanien heute bei freien Wahlen und geändertem Wahlgesetz einen Erdrutschsieg wie die Hamas in Palästina einfahren würden. Die Betonung liegt auf noch nicht. Potenzielle Wähler für die Islamische Aktionsfront gäbe es genug. Die antiamerikanische Stimmung in Jordanien ist stark und wächst mit jedem Tag. Kein Wunder, 40% der jordanischen Bevölkerung sind palästinensische Flüchtlinge und seit 4 Jahren ist eine weitere Million Flüchtlinge hinzugekommen. Diesmal aus dem Irak.
Von Glück, Liebe und Verständnis umgeben, so soll ein Kind aufwachsen, damit es seine Persönlichkeit harmonisch entfalten kann. Das steht sinngemäß in der Präambel der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. An diese vor 20 Jahren verabschiedeten Kinderrechte erinnert die UNO heute. Die Schweiz hat die Konvention erst vor 10 Jahren ratifiziert und umgesetzt ist lang nicht alles. Sobald es in Familien Konflikte gibt, denkt kaum wer an die Rechte der Kinder. Inlandredaktor Oliver Washington.
Zunächst ein Beispiel. Ein Vater, eine Mutter, beide sind Alkoholiker und immer wieder verprügeln sie ihren Sohn. Die Eltern entscheiden sich, ihr Kind wegzugeben zu einer Pflegefamilie. Nun aber, nach Jahren wollen die Eltern ihr Kind plötzlich wieder zurück. Für den unterdessen jugendlichen Knaben ein Drama. Zum Zug kommt nun die Vormundschaftsbehörde, sie muss entscheiden. Und in den meisten solchen Fällen würde sie dies tun, ohne den Knaben nach seinem Wunsch gefragt zu haben, sagt Michèle Gauthier, Rechtswissenschaftlerin an der Universität Basel.
Bisher wurde angenommen, dass das Kindeswohl von den Behörden selbst eingebracht wird und dass es also darum geht, über Kinder zu entscheiden, was in ihrem Interesse sei und Kinder viel zu wenig stark als Subjekte auch wahrgenommen werden, die mitreden, mitentscheiden sollen, wenn es um ihre Zukunft geht.
Der eingangs erwähnte Jugendliche allerdings, dessen Geschichte sich so tatsächlich abspielte, hat Glück. Er hat mit Stefan Blum einen Anwalt. Blum ist überzeugt, er konnte mit seiner Intervention verhindern, dass der Jugendliche zu seinen alkoholsüchtigen Eltern zurück musste.
Das Kind war kurz davor, gegen seinen Willen zu den Eltern zurückplatziert zu werden. Einerseits, andererseits wollte man auch noch sehr lange seitens der Gemeindebehörden Besuchskontakte erzwingen gegen den Willen des Kindes, notfalls mit Polizeigewalt, was auch angedroht wurde.
Allerdings, von Zeit zu Zeit besucht der Knabe seine Eltern, mit dabei ist aber immer eine außenstehende Person. Dieses Beispiel ist ein Einzelfall. Nur wenige Kinder haben einen Anwalt. Der Grund, die Behörde kann zwar einen Kinderanwalt einschalten, sie muss dies aber nicht tun. Genau dies fordern nun Stefan Blum und Michèle Gauthier sowie andere im Verein Kinderanwaltschaft vertretene Juristen. Diese Forderung ist auch Thema im Bundeshaus. Bei der Revision des Vormundschaftsrechts hat sich der Ständerat aber gegen eine griffige Formulierung ausgesprochen. An der Reihe ist nun die Rechtskommission des Nationalrats. Der Präsident der Kommission, der Grüne Daniel Fischer, unterstützt das Anliegen des Vereins Kinderanwaltschaft. Es stelle sich aber die Frage, wer die Kinderanwälte bezahle.
Ist es ein unentgeltlicher Rechtsbeistand? Wer übernimmt die Kosten? Und da ist die Kommission immer sehr zurückhaltend. Da sind vor allem auch die Kantone natürlich sehr zurückhaltend. Das ist immer ein Problem, das natürlich mitschwingt.
Trotz der Kostenfrage, Michèle Gauthier betont die Argumente für einen Kinderanwalt und bringt einen weiteren Punkt ins Spiel. Kinder mit eigenem Anwalt würden staatliche Verfahren angenehmer erleben.
Da ist es für diese Jugendliche dann wichtig zu wissen, es gibt eine Person, die steht auf meiner Seite, auch wenn das gegen alle anderen erwachsen ist, und die bringt meine Meinung ein. Diesen Jugendlichen fällt es nachher auch sehr viel einfacher zu akzeptieren, dass das Verfahren eben anders ausgeht, als sie es sich vorgestellt hatten, weil sie eben die Gelegenheit hatten, ihre Meinung einzubringen und eine Vertretung hatten, die diese Meinung auch für sie vertreten hat.
Diese Meinung der Kinder ergründen Michèle Gauthier und Stefan Blum stoßen hier als Juristen manchmal an ihre Grenzen. Dazu Stefan Blum.
Bei kleineren Kindern kann ich, der eine juristische Grundausbildung hat und nicht Kinderpsychologe bin und nicht Sozialpädagoge bin, sind meine Grenzen dann irgendwann erreicht. Dann muss ich zusammenarbeiten mit anderen Fachpersonen. Bei Jugendlichen ist das jedoch in der Regel gut möglich, dass ich den Willen abfragen kann und den dann auch einbringen kann bei der Behörde.
Sollen also Kinder in staatlichen Verfahren beim Kinderschutz oder auch bei schwierigen Schulungen immer auch einen eigenen Anwalt haben? Am Ende ist es eine Abwägung zwischen zusätzlichen Kosten und dem Wohl des Kindes.
Kinderrechte in der Schweiz, das war ein Bericht von Oliver Washington. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Monika Oettli und für die Nachrichten Thomas Fuchs. Am Mikrofon Martin Durer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.